Weltspiegel, Thema.
Die ganze Welt hat zurzeit ein gemeinsames Thema, und zwar das Coronavirus. Ein Virus, das keinen Unterschied macht zwischen armen oder reichen Staaten, zwischen der Nordhalbkugel oder der Südhalbkugel. Ach ja, und Grenzen interessieren das Virus übrigens auch nicht. Dennoch reagieren Staaten weltweit mit der Schließung eben dieser Grenzen und suggerieren damit ihren Bewohnern, da draußen lauert die Gefahr, aber wir haben die Zugbrücke hochgezogen und lassen sie einfach an uns vorbeiziehen. Warum löst die Angst vor dem Coronavirus Fremdenhass oder Rassismus aus? Das frage ich heute unsere Korrespondenten in China und in den USA. Und ich rede auch noch mit einer Aktivistin, die sich schon lange mit der Frage beschäftigt, wie sich der Rassismus immer wieder in unsere Gesellschaften einschleicht. Mein Name ist Esther Saoub. Ausgerechnet in China, wo das Virus erstmals nachgewiesen wurde, wird nun, wo die Krankheit eingedämmt ist, jede neue Infektion aufs Ausland geschoben. Was diese Lesart der Pandemie für Menschen bedeutet, die selbst von außen kommen oder zumindest so aussehen, haben in den letzten Tagen Nigerianer in der Wirtschaftsmetropole Guangzhou erfahren müssen. Unser ARD-China-Korrespondent Steffen Wurzel hat genau darüber berichtet. Steffen, was war denn da los in Guangzhou?
Das waren Vorfälle rund um den Karfreitag, aber auch das Osterwochenende. Da war es so, dass in der relativ großen afrikanischen Community, die es da unten in Guangzhou gibt, das ist eine sehr wichtige Wirtschaftsmetropole, da gibt es viele Händlerinnen, Händler, aber auch Studierende aus afrikanischen Ländern, dass dort ganz viele Menschen ja mit schwarzer Hautfarbe wirklich zum Teil aus den Wohnungen geschmissen wurde, von den Vermietern auf die Straße gesetzt wurde oder aber auch einfach unter Hausarrest wurden Menschen gestellt. Es ist so, dass in McDonald's-Filialen plötzlich Aushänge waren, zum Teil wortwörtlich, wir bedienen hier niemanden, der schwarze Hautfarbe hat, ihr müsst draußen bleiben wegen des Coronavirus. Mhm. Und eben alles unter diesem Motto, naja, es gibt hier nachgewiesene Fälle unter Nigerianerinnen und Nigerianern. Und damit hat man dann sozusagen alle Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Sippenhaft genommen. Es ist nicht ganz eindeutig schwarz-weiß zu erkennen, ob die Behörden da wirklich das vorangetrieben haben. Aber es gibt natürlich Hinweise, dass die Behörden das zumindest toleriert und zumindest teilweise auch gut geheißen haben. Und da gab es natürlich dann Riesenprotest, nicht nur bei der afrikanischen Community hier in China, sondern auch bei afrikanischen Staaten.
Das kann ich mir vorstellen. Das hört sich ja haarsträubend an. Gab es da politisch eine Reaktion gegenüber der chinesischen Regierung?
Ja, und zwar sehr schnell und sehr heftig. Zum einen von der Afrikanischen Union. Die haben ihren Sitz in Addis Abeba in Äthiopien. Der Kommissionschef der Afrikanischen Union, Moussa Faki heißt der, der hat tatsächlich den chinesischen Botschafter bei der Afrikanischen Union einbestellt, hat sich beschwert. Und dann, was ganz Interessantes, haben das wirklich auch ganz viele einzelne afrikanische Staaten wirklich fast schon inszeniert, muss man sagen. So nach dem Motto, wir laden den Botschafter ein, wir laden den Botschafter vor und filmen das Ganze und stellen das Ganze ins Netz. Die Inszenierung des Protests gegenüber China. Und das hat dann wiederum für massive Ausbreitung in Social Media gesorgt, bei Twitter vor allen Dingen und Facebook, was in Afrika eine sehr große Rolle spielt. Und das hat sich dann wie so ein Lauffeuer durch ganz Afrika verbreitet. Das sagen uns hier unsere Kolleginnen in den afrikanischen Ländern.
Woher kommt denn dieses neue Narrativ, das ausgerechnet in China, wo der Virus ja zunächst gefunden wurde, jetzt plötzlich gesagt wird, wenn sich jemand infiziert hat, dann kann das nur im Ausland gewesen sein?
Also zunächst, so ganz neu ist dieses Narrativ nicht. Der Trend in China ist ja schon seit 4 bis 6 Wochen so, dass es ganz wenige Neuansteckungen nur noch gibt, also im Verhältnis auf die Gesamtbevölkerung. Und es ist auch so, dass zumindest die offiziellen Statistiken zeigen, dass das alles sogenannte reimportierte oder importierte Fälle seien. Und dazu muss man wissen, dass China Ende März schon die Grenzen im Grunde für Ausländer komplett dicht gemacht hat. Unterm Strich kann man also sagen, 90% dieser Neuinfektionen sind von chinesischen Staatsbürgern, die aus dem Ausland zurückkommen nach China. So, aber diese Formulierung importierte Fälle suggeriert eben, dass es um Ausländer geht. Und das betrifft zum Teil Leute, die eine andere Hautfarbe haben, wie jetzt im Fall von Guangzhou, was ich eben erzählt habe, betrifft aber auch Menschen wie mich. Ich habe rote Haare, sehe nicht sehr chinesisch aus und auch ich erlebe das in dieser sehr international aufgestellten Stadt Shanghai tatsächlich, dass ich seit einigen Tagen, Wochen etwas anders angeschaut werde und anders behandelt werde als sonst.
Jetzt geht es dir so wie den asiatisch oder fernöstlich aussehenden Menschen in Deutschland, als hier das Virus noch ganz neu war. Da gab es ja einen Hashtag in den sozialen Medien, ich bin kein Virus, unter dem immer wieder Menschen geschrieben haben, was ihnen passiert ist. Es gab Menschen, die beim Arzt nicht behandelt wurden. Es gab Leute, die auf der Straße angepöbelt worden sind. Also auch hier hat es diese Art von pauschaler Verurteilung oder pauschaler Angst gegeben. Ist das damals in China auch ein Thema gewesen in der Presse?
Ja, das war ein riesengroßes Thema. Und zwar war das auch so zum Teil, ging schon in Richtung Empörung. Da haben sich auch gerade in den chinesischen Social-Media-Netzwerken Leute mit genau diesem von dir beschriebenen Hashtag umgetrieben und haben sich empört. Zu Recht, wie ich auch finde. Und interessant ist, dass das jetzt wiederum keine große Rolle mehr spielt. Inzwischen sind es so, dass viele Ausländer, viele Geschäftsleute auch, die durchaus seit vielen Jahren in China schon aktiv sind, Erfahrungen haben plötzlich, die genau in diese Richtung gehen. Ich kann zum Beispiel erzählen, ich habe am Wochenende einem Freund beim Umzug geholfen, der wohnt in einem Wohnviertel, das so ein bisschen altmodischer ist, wo so ein sogenannter Bauan, also so ein Sicherheitsmann davor sitzt mit so einer Banderole der Kommunistischen Partei, und der hat gesagt, hier, du kommst hier nicht rein, du bist Uyghuren, das heißt wortwörtlich übersetzt Ausländer. Wir haben dann rumtelefoniert und verhandelt. Ich musste meine Reisepassnummer aufschreiben, musste Fieberthermometer anlegen, dann wurde ich dann doch durchgelassen. Aber auch ein paar Tage später haben sich Leute vom Tisch weggesetzt, als ich mich mit einem auch europäischen Freund an einen Mittagstisch in einer Shopping Mall gesetzt habe. Also das gibt's hier alles, und das ist tatsächlich deutlich spürbarer geworden in den vergangenen Tagen nochmal.
Jetzt bist du ja einerseits Privatperson, du lebst in China, und gleichzeitig bist du ja immer auch Korrespondent. Was machst du mit so einer Erfahrung? Machst du gleich einen Bericht für die ARD oder wie gehst du damit um?
Nee, natürlich nicht. Da muss man ja schon auch so ein bisschen der sogenannte Gatekeeper sein. So nehme ich mir das jedes Mal vor. Das war natürlich Thema oder ist Thema im Freundeskreis. Als sich dann jetzt die Afrikanische Union in diesem konkreten Fall, nach diesen Vorfällen am Osterwochenende in Guangzhou, als sich da die AU beschwert hat bei dem Vertreter Chinas, da hat das Ganze eine politische Komponente bekommen. Und da war mir das dann natürlich auch wichtig, da ja redaktionell, journalistisch einzusteigen und drüber zu berichten.
Ist das jetzt eine neue Entwicklung durch diese Geschichte mit dem Coronavirus, oder hat es das auch schon vorher gegeben, dass Chinesen gegen Menschen eines bestimmten Aussehens feindlich gestimmt sind?
Das hat es natürlich vorher gegeben, das ist nicht neu. Dazu muss ich vorwegschicken, China ist ein ethnisch relativ homogenes Land. Zumindest wird die Ethnie der Han-Chinesen, so heißt es, so als der Prototyp gesehen. De facto ist es einfach so, auch wenn es sehr viele ethnische Minderheiten in China gibt, die aber immer mehr oder weniger auch benachteiligt werden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es natürlich auch gegenüber zum Beispiel Menschen mit schwarzer Hautfarbe immensen Rassismus immer schon gegeben hat in den vergangenen Jahren. Das berichten mir Freunde, die aus afrikanischen Ländern kommen. Das erlebt man aber auch. Ich will nur zwei Beispiele geben. Es gab vor einigen Jahren den Fall einer Waschmittelwerbung. Da wurde mit einem schwarzen Schauspieler Werbung gemacht, der in eine Waschmaschine gesteckt wurde, kam dann dank des tollen, ist jetzt ironisch gemeint, dank des tollen Waschmittels als blasser Chinese da wieder raus. Das lief einfach so als Fernseh- und Internet-Werbespot. Was aber noch interessanter ist oder noch viel wichtiger ist, in China ist im Grunde politische Korrektheit bisher absolut nicht anwesend. Man wird mit Rassismus konfrontiert, ja. Wenn man dann das aber anspricht und sagt, oh, das finde ich aber nicht so gut, das ist rassistisch oder es ist meinetwegen frauenfeindlich oder es ist LGBT-feindlich, dann stößt man beim Gegenüber gar nicht auf diese Akzeptanz. Das habe ich oft erlebt, dass also so eine Art politische Korrektheit hier in China gar nicht so verbreitet ist wie zum Beispiel bei uns.
Aber dennoch ist doch nach den Vorfällen von Guangzhou und der Reaktion der Afrikanischen Union jetzt eine Gegenreaktion der Politik da gewesen. Die haben doch zurückgerudert.
Ja, und zwar massiv. In den Tagen nach Ostern hat die chinesische Diplomatie alles aufgefahren, was Rang und Namen hat. Der chinesische Außenminister hat im Grunde mehrere Tage am Stück seine afrikanischen Amtskollegen abgeklappert und telefoniert, auch die Afrikanische Union ins Boot geholt, um dieses Bild zu vermitteln. Leute, das war eine Ausnahme. Das haben wir jetzt hier alles im Griff. Das ist ganz deutlich zu erkennen, dass die chinesische Führung da erkannt hat, dass sie in Afrika da keine Vorteile hat, wenn solche rassistischen Dinge systematisch passieren in China.
Es ist ja weltweit so ein Misstrauen gegenüber Menschen, die vom Ausland kommen. Das hält ja auch in Deutschland nicht an. Also was wäre denn, wenn du jetzt zum Beispiel dich in Shanghai in Flieger setzen würdest und hierher nach Deutschland fliegen?
Ich käme nicht zurück nach China, weil China die Grenzen für Ausländer komplett dicht gemacht hat, obwohl ich eine Aufenthaltsgenehmigung habe. Das muss ich vorausschicken. Deswegen habe ich im Moment nicht vor, nach Europa zurückzukommen. Wenn ich aber doch zurückflöge, müsste ich in Deutschland 14 Tage lang in strenge Heimquarantäne. Davon abgesehen aber ist es ja so, dass China schon wieder fast ein bisschen über den Berg ist in Sachen Corona-Pandemie. Insofern wäre ich vermutlich rein statistisch gar kein großes Risiko für Deutschland.
Einschätzungen von Steffen Wurzel, dem ARD-Hörfunk-Korrespondenten in Shanghai. Und dort wird er wahrscheinlich für die absehbare Zukunft erstmal feststecken. Denn weltweit schüren Regierungen die Angst vor Fremden, die das Coronavirus mitbringen könnten. US-Präsident Donald Trump gehört auch zu denen, die lange daran geglaubt haben, dass man das Virus draußen halten könnte. Er hat Flüge nach China streichen lassen. Er hat das Coronavirus als chinesisches Virus bezeichnet. Und daraufhin wurden Menschen angefeindet, weil sie als chinesisch wahrgenommen worden sind. Christiane Meyer ist ARD-Fernsehkorrespondentin in New York City, dem Epizentrum der Pandemie in den USA derzeit. Christiane, beobachtest du denn um dich herum, dass Menschen mit dem angeblich chinesischen Virus in Verbindung gebracht und deswegen angefeindet werden?
Ja, das hat es in New York auch gegeben, vor allen Dingen am Anfang, als das Virus noch ganz neu war und man das nicht so richtig einschätzen konnte. Mittlerweile gibt es aber viele Informationen, auch von Wissenschaftlern, dass man glaubt, dass hier in New York ungefähr 100 verschiedene Strains, so heißt das, also Arten von Coronaviren eingeschleppt worden sind, die alle aus Europa kamen. Das hat dann ein bisschen den Druck weggenommen. Jetzt weiß man also, dass hier aus Deutschland, aus Italien, aus Frankreich das Virus herübergekommen ist. Und die chinesische Gemeinde hier hat natürlich immer noch das Problem, dass man sie etwas schräg ansieht. Aber die Zwischenfälle, die es ganz am Anfang gab, von denen hat man jetzt eigentlich nichts mehr gehört.
Aus einigen amerikanischen Städten und Bundesstaaten wird nun gemeldet, dass auffallend viele Covid-19-Infizierte und auch Verstorbene Afroamerikaner oder Hispanics sind oder waren. Christiane, warum ist das so? Warum sind die besonders betroffen?
Also man kann das fast mit Händen greifen. Es gibt hier Stadtteile, ein Teil von Queens, die South Bronx ganz besonders und auch andere Teile der Bronx und Harlem, wo diese Gruppen, Schwarze und Braune nennt man das hier, das heißt Afroamerikaner und Hispanics oder Latinos, sehr, sehr verdichtet leben. Das heißt, viele Familien haben nur 2 Zimmerwohnungen und wohnen da mit 2 Familien zusammen. Also man kann sich nicht aus dem Weg gehen, man kann auch keinen Abstand halten. Und die allermeisten Jobs, die diese Leute haben, sind eben so Jobs, die draußen stattfinden. Das reicht von Fahrradkurieren über Müllsammler bis hin zu vor allen Dingen ganz stark auch Restaurants, die solche Menschen beschäftigen, auch Illegale beschäftigen oder man nennt sie Illegale. Die meisten sind hier aber schon sehr, sehr lange und gehören dazu und werden in New York auch geschützt. All diese Menschen leben in diesen Stadtteilen zusammen und sehr, sehr häufig sprechen sie auch ganz verschiedene Sprachen, weil viele von ihnen auch neue Einwanderer sind. Das heißt, da kommen eine Menge Dinge zusammen. Da kommt zusammen die strukturelle Benachteiligung, schlechte Gesundheitsversorgung, sprachliche Unfähigkeit zu verstehen, was von ihnen erwartet wird in dieser Corona-Krise und ein schlechtes Management durch die Stadt, das zu transportieren. Und teilweise eben auch sehr starke Vorerkrankungen von Diabetes bis hin zu Herzkrankheiten. Wir sind natürlich nochmal losgegangen und haben geguckt und haben eine Foodbank besucht. Also eine Art Suppenküche war das mal, ist es nicht mehr, weil niemand mehr da reingehen kann, sondern jetzt werden nur noch Lebensmittel verteilt. Und diese Foodbank hat inzwischen, wenn sie öffnet, eine Schlange, die reicht um 2 Häuser herum, weil die Menschen so wenig Geld haben, weil sie ihre Jobs verloren haben, dass sie dort halt anstehen müssen, um sich die Grundnahrungsmittel zu holen. Und da sind wir hingegangen und haben mit einer der Frauen gesprochen, die diese Foodbank betreibt, Sultana Ocasio heißt sie. Und die hat uns nochmal gesagt, dass, wie sie sagt, schwarze und braune Menschen eine große Wahrscheinlichkeit haben, dass sie Jobs ausführen müssen, die man eben nicht von zu Hause machen kann. Da kann man nicht zu Hause gemütlich am Schreibtisch sitzen.
Black and brown people are less likely to have jobs that they can work from home. So there's less likely to just say just go home and jump on your computer.
Dazu kommen eben diese Gesundheitsprobleme, die auch in dieser Gruppierung sehr stark vertreten sind, eben diese hohen Raten von Diabetes und Herzkrankheiten und Übergewicht. Das macht sie eben verwundbar.
Du hast jetzt schon erwähnt, dass in der Bronx die Leute sehr dicht gedrängt leben. Und gleichzeitig kommen diese Empfehlungen, man soll zu Hause bleiben, man soll Abstand halten. Wie kann man diese Empfehlungen einhalten, wenn man so wohnt, dass es gar nicht geht?
Ja, das ist genau das Problem. Man kann es eben sehr schwer einhalten, weil zum Beispiel die Großmutter und die Enkel, die leben alle in einer Wohnung. Und wer dann verwundbar ist, weil er zum Beispiel gesundheitlich angeschlagen ist oder einfach nur alt, hat überhaupt keine Chance, sich da freizuhalten. Die Folge ist, dass sehr, sehr viele Menschen erkranken und eben auch sterben, weil sie vorbelastet sind und weil die Krankenhäuser hier noch immer übrigens vollständig überlastet sind. Alles ist umgestellt auf Corona. Es gibt überhaupt keine normale Krankenversorgung mehr, außer man hat Krebs. Das ist das Einzige, was noch behandelt wird. Und ansonsten ist hier der Notstand in den Krankenhäusern ausgebrochen.
Du lebst ja selbst in Südharlem und hast dort auch recherchiert, hast du erzählt. Wie hat sich denn die Pandemie auf das Leben der Leute dort ausgewirkt?
Die Straßen sind sehr ruhig in Teilen von Harlem. Andere Teile, da geht es noch etwas gemäßigt dazu. Also vor meiner Tür gibt es eine stabile Population von Drogendealern. Die sind immer noch da.
Die Versorgung geht auch nicht im Homeoffice sein.
Geht auch nicht im Homeoffice. Das Leben hat sich stark verändert. Also viele Leute in Harlem haben eben auch diese Jobs. Die haben kleine Restaurants oder haben ein Takeout, wie zum Beispiel thailändisches Essen oder chinesisches Essen oder afrikanisches Essen. Dann gibt es kleine Bars. Alles geschlossen. Alles geschlossen. Geöffnet haben jetzt noch die Apotheke, der Supermarkt und der Waschsalon. Weil das muss sein. In New York wohnen die Menschen so gedrängt und in so kleinen Wohnungen, dass die allermeisten gar keine Waschmaschine haben, weil es nicht erlaubt ist in ihren Apartment-Buildings. Das heißt, die müssen in den Waschsalon. Das ist also ein Ort, wo man sich trifft, zum Beispiel. Es ist wirklich sehr, sehr leer. Nur und einzig und allein im Central Park. Da ist immer noch viel los, weil man dorthin auch gehen darf und geradezu soll, aber eben immer auf Abstand, damit die Leute halt überhaupt noch mal rauskommen aus ihren Wohnungen und sich auch ein bisschen gesund erhalten können.
Wenn nun die Zahlen eine so deutliche Sprache sprechen und klar ist, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe überproportional benachteiligt wird durch dieses Virus, wie ist die Reaktion dieser Menschen? Was hast du da gehört?
Ja, das hat uns auch interessiert und wir sind mal auf der Straße ein bisschen rumgegangen und haben nachgefragt und waren dann eben auch in dieser langen Warteschlange vor der Food Bank und haben dort Carol getroffen, eine Frau mittleren Alters, die eigentlich normalerweise, wie sie sagt, bei American Express arbeitet, jetzt aber an der Food Bank steht, weil auch sie ihren Job verloren hat. Und die hat gesagt, wir haben das hier viel zu spät herausgefunden. Wir haben dem Präsidenten zugehört und haben ihm auch geglaubt. Und der hat das am Anfang so heruntergespielt im Februar. Und es hat bis zum März gedauert, bis wir das wirklich ernst genommen haben.
The president was downplaying it. Like, oh, it's nothing. Everything's going to get better. It's going to be great again. You know, come on with all of that. Plan, you know, putting people's lives, you know. Look how many lives was lost. Look how many lives was lost for him being a clown.
Und sie ist richtig, richtig sauer auf Präsident Trump, weil sie das Gefühl hatte, sie sind einmal mehr an der Nase herumgeführt worden. Weil sie sagen, schon wieder ist es etwas, was uns härter trifft als die anderen.
Vielen Dank an Christiane Meyer, die ARD-Fernsehkorrespondentin in New York City.
Weltspiegel Kontext.
Die Soziologin Dr. Nkechi Madubuko schreibt als Buchautorin über Rassismuserfahrungen und wie man damit umgehen kann. Und sie lehrt auch an den Universitäten Kassel und Koblenz. Derzeit sitzt sie allerdings wie die meisten von uns zu Hause, beobachtet die Gesellschaft also mit gebührendem Abstand durchs Fenster oder über die Medien. Frau Madubuko, was hören Sie denn im Moment über rassistische Vorfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie?
Ja, mein Problem ist natürlich, wie Sie schon einleitend gesagt haben, dass ich natürlich hier schon auch isoliert bin und jetzt aus meinem persönlichen Umfeld kenne ich schon die Problematik ganz allgemein, dass man, wenn man selber einen kleinen Husten hat, man böse angeschaut wird, man darauf hingewiesen wird, doch den Abstand anzuhalten und dass eine Grundanspannung einfach im Alltag, vor allem beim Einkaufen, herrscht unter den Menschen. dass da natürlich dann auch noch so ausländerfeindliche, rassistische Nuancen noch mit reinspielen, so ungefähr hier in Deutschland hält man sich an die Regeln, kommt natürlich dann noch als Erfahrung hinzu, das wurde mir berichtet.
Im Moment herrscht ja für uns alle große Unsicherheit. Die Menschen haben Angst, weil sie nicht kennen, was da um uns herum passiert. Hat das auch Konsequenzen für das Miteinander oder verschärft das solche Abgrenzungen, die manche Menschen vielleicht sowieso haben?
Grundsätzlich ist es so, dass die Corona-Krise zu einem Zeitpunkt kam, als es eigentlich für Menschen, die mit Antidiskriminierung und antirassistischer Arbeit zu tun hatten, eine sehr harte Zeit war. Denn kurz vorher, das hat man ja eigentlich schon wieder fast vergessen, war Hanau.
Ja.
Und Hanau hat die Politik und die öffentlichen Diskurs mal in eine Richtung geschoben, die notwendig war, nämlich auf Alltagsrassismus und die Selbstverständlichkeit, mit der Rassismus in Deutschland existiert. Natürlich in der schlimmsten Form durch solche Angriffe, aber ich sag mal, gesellschaftlich durchzieht diese Haltung oder rassistische Denkmuster alle Ebenen der Gesellschaft. Man findet diese rassistischen Denkstrukturen unter der Bevölkerung, man findet sie in Gesetzgebung, man findet sie in Bildungssystemen, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt. In diesem Fall verschärft meiner Meinung nach diese Krise, die Situation von einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen. Und das wurde ja auch bereits von Bildungspolitikern und auch Experten benannt.
Nun beherrscht im Moment ein Thema unsere öffentliche Diskussion in Deutschland und das ist die Corona-Pandemie. Haben Sie Sorge, dass dadurch das andere wichtige Thema, das nach den Anschlägen von Hanau, wie Sie gesagt haben, aufgekommen ist, nämlich endlich eine wirkliche Diskussion über Rassismus, dass diese Diskussion jetzt ausgebremst wird?
Ja, 100%. Sie ist nicht nur gebremst, sondern sie ist, ich befürchte sogar, dass sie vorbei ist. Denn auch im Anschluss an die Krise wird man eher mit der Wirtschaftskrise dann zu tun haben, mit Arbeitslosigkeit und mit den Folgen der Krise und weniger wirklich in die strukturellen Veränderungen, zum Beispiel im Bildungssystem, schauen. Es gibt so etwas wie die Idee der Kultusministerkonferenz, dass Schule Vielfalt als Normalität ansieht und auch so eine Zielsetzung, wonach es heißt, man möchte eine optimale Rahmenbedingung für gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Zugänge zu Bildung ermöglichen. So etwas wurde einmal von den Ländern verpflichtend entschieden. Damals hieß das Nationaler Aktionsplan Integration. Wenn man sich jetzt anschaut, dass die Schüler überhaupt nicht unter diesem Gesichtspunkt angeschaut werden. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die Schulen alleingelassen werden von den Ländern in der Umsetzung, wie eigentlich Homeschooling funktionieren soll, zeigt das, dass diese gleichberechtigte Teilhabe im Grunde auf den Schultern der Lehrer abgelegt wird. Und diese Lehrer können eigentlich gar nicht dafür gerade stehen, dass jedes Kind ein PC hat, dass jedes Kind eine Unterstützung hat, dass jedes Kind mit der Aufgabe, die auf Deutsch formuliert ist und teilweise vielleicht ein hohes Maß an Eigeninitiative bedeutet, damit klarkommt. Mhm. Und es wird ganz bewusst auch einfach hingenommen, dass das so ist. Und genau da ist ja diese gleichberechtigte Teilhabe völlig egal geworden. Und unterm Strich sitzt einfach das Kind, das unter Umständen eben nicht Muttersprachler ist, zu Hause, hat keinen PC, kriegt Aufgaben, die bei denen auch die Eltern nicht unterstützen können. Und diese Rahmenbedingungen werden hingenommen. Und auch bei der Verlängerung wurde jetzt überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie kann man eigentlich diesen Kindern unterstützen? Wie kann man mehrsprachige Angebote machen? Wir haben ja generell schon ein Bildungssystem, das hochselektiv ist. Und durch die Corona-Krise wird die Selektion noch einmal durchgeführt. In die, die technisch ausgestattet sind und Unterstützung zu Hause haben, und die, die nicht technisch ausgestattet sind und keine Unterstützung zu Hause haben. Also noch eine Selektion nach der Selektion.
Mit den Schulschließungen wurden ja auch alle Sonderprojekte gestrichen. Klassenfahrten zu Gedenkstätten, Anti-Rassismus-Workshops und sowas. Das bedeutet, dass Trainerinnen wie Sie jetzt erstmal keine Aufträge mehr haben, oder?
Ich glaube, dass wir im Moment gerade andere Probleme haben, auch verständlicherweise, wenn man sich anschaut, dass jeden Tag Hunderte von Menschen sterben. Das lässt niemanden kalt. Und das ist auch das Besondere, glaube ich, an dieser Corona-Krise. Sie betrifft wirklich jeden. Der Virus macht alle gleich. Und gegenüber dem Virus gibt es ein neues Wir. Das, was ja Rechtspopulisten oder auch Menschen, die rassistisch denken, immer gerne tun, ist ja die Herstellung von einem Wir, zu dem andere eben nicht dazugehören. Mhm. Aber was gerade passiert ist, es gibt ein neues Wir. Und dieses Wir ist unabhängig, ob man Muslim ist, ob man Christ ist, ob man jüdischen Glauben ist, ob man eine dunkle Hautfarbe oder eine helle Hautfarbe hat. Dem Virus ist das egal. Und dadurch sind wir alle mit einem neuen Wir setzen wir uns auseinander. Und das ist das, was ich auch im Moment sehr angenehm finde in der öffentlichen Diskussion und auch in der Berichterstattung. Es geht um Menschen, die sterben. Es geht nicht um die anderen oder wir, sondern das Wir sind wir alle und ausnahmslos alle.
Sagt die Soziologin Nkechi Madubuko. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wenn ihr Feedback habt zu unserem Podcast, schreibt uns gern unter weltspiegel.digital@ard.de. Die Adresse steht auch in der Podcast-Beschreibung. Die Redaktion für diese Folge hatte Steffi Fetz. Mein Name ist Esther Saub und der Redaktionsschluss war am 17. April um 13 Uhr.